nein, nein, das darf nicht sein, nein, nein, bloß nicht, nein. Und dann ist es tatsächlich passiert. Eine Situation, die ich letztens hatte, die meisten von euch haben es mitbekommen, war, dass ich im Krankenhaus mit meinem Sohn in der Notaufnahme war, nichts Schlimmes. Und dann kam ich raus und dachte mir, hoffentlich ist das Auto richtig geparkt. Und dann komme ich da an und das Auto ist weg. Und ich stand im Halteverbot. Und ich stand da so und dachte mir, nein, das darf nicht sein. Es war 10 Uhr abends, nach irgendwie 9 Stunden in der Notaufnahme mit einem kleinen 2-jährigen Kind. Und ich, nein, nein, das ist gerade nicht wahr. Das darf nicht passiert sein, dass das Auto weg ist und ich jetzt irgendwie gucken muss, wie ich nach Hause komme. Das wäre so eine Situation. Oder was wir nicht uns erlebt ist, passiert ist zum Glück, aber wovon wir mitgekriegt hatten, war, dass Freunde von uns erzählt haben, dass der Mann mit einem kleinen neugeborenen Baby die Treppe runtergefallen ist. Und das ist auch so eine Geschichte. Und ich denke, nein, jedes Mal, wenn ich eine Treppe gehe, da denke ich mir, ich darf nicht runterfallen, ich darf nicht runterfallen. Also mit einem Baby die Treppe runtergehe, aber auch mit einem Kind. Und dann zu hören, dass das tatsächlich jemandem passiert ist. Er ist mit dem Baby die Treppe runtergefallen und sie mussten dann irgendwie ein paar Tage ins Krankenhaus. Auch nichts weiter schlimm passiert, aber so dieses Gefühl von, das passiert gerade nicht, oder? Nein, das ist nicht passiert. Nein, nein. Ich denke, den Jüngern wird es genau so geschehen sein, als Jesus gekreuzigt wurde. Dieses Gefühl von, das passiert gerade nicht echt, oder? Nein, das darf nicht passieren. Nein, nein. Und ich möchte die Geschichte aus Matthäus lesen, Matthäus 27. Als sie die Stadt verließen, begegnete ihnen ein Mann, der Simon hieß und aus Zyrene stammte. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So kamen sie an eine Stelle, die Golgatha genannt wird. Golgatha bedeutet Schädelstätte. Dort gab man Jesus Wein mit einem Zusatz, der bitter wie Galle war. Aber als er gekostet hatte, wollte er nichts davon trinken. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, warfen sie das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Dann setzten sie sich beim Kreuz nieder und hielten Wache. Über dem Kopf Jesu hatten sie eine Aufschrift angebracht, die den Grund für seine Verurteilung angab. Dies ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden 2 Verbrecher gekreuzigt, einer rechts und einer links mit ihm. Die Leute, die vorübergingen, schütteten den Kopf und riefen höhnisch: Du wolltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich auch die führenden Priester und die Schriftgelehrtesten und Ältesten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, spotteten sie. Er ist ja der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen? Dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hat doch gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und genauso bestimmten ihn auch die Verbrecher, die mit ihm bekreuzigt wurden. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten: Er ruft bestimmt Elia. Sofort lief einer los und holte einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, riefen die anderen, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in 2, die Erde begann zu beben, Die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm zusammen beim Kreuz Jesu Wache hielten, waren zutiefst erschrocken über das Erdbeben und die anderen Dinge, die sie miterlebt hatten, und sagten, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Es waren auch viele Frauen dort, die vom Weiten zusahen. Sie waren Jesus seit den Anfängen in Galiläa gefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen befanden sich auch Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus und Josef, sowie die Mutter der Zebedäus-Söhne. Jesus ist tot. Das, was nicht geschehen durfte, das, was man nicht glauben wollte, dass es geschehen soll, wird, ist doch geschehen. Die Bibel nimmt sich mehrere Kapitel und in jedem Evangelium detailliert Zeit, um zu erzählen, was geschehen ist. Und ich habe gerade ja auch die ganze Szene des Todes vorgelesen. Es ist mit vielen Details, mit vielen wörtlichen Reden, vielem, was passiert ist währenddessen noch, wie es geschehen ist, wie es dazu kommen konnte, dass Jesus am Ende gestorben ist. Und das Urteil ist klar, er ist tot. Jesus ist tot. Und die Menge drumherum schaut zu. Auch das beschreibt die Bibel immer wieder, wie die Volksmenge mitläuft, wie sie zuschaut, wie sie ihn verhöhnt, wie sie sein Todesurteil ausruft. Und auch jetzt auf Golgatha schauen sie zu. Und nicht nur eine ominöse Menge, von denen wir nicht wissen, wer es ist, sondern die Bibel sagt hier in den letzten zwei Versen, dass auch die Frauen, die Jesus seit Beginn seiner Tätigkeit begleitet hatten, da standen und zugeschaut haben. Diese Frauen waren mit Jesus seine gesamte Tätigkeit, die er aktiv war, unterwegs. Nicht erst zum Ende hin. Die haben alles miterlebt und sie stehen da und schauen zu, wie er stirbt. Wo die Jünger sind, das sagt die Bibel nicht. Sie scheinen nicht da zu stehen, sonst würden sie mit aufgezählt werden. Vielleicht verstecken sie sich irgendwo, vielleicht sind sie irgendwo in den Häusern und sagen sich, das kann nicht wahr sein. Wenn ich es nicht sehe, dann wird es nicht Realität oder sowas. Also auch das ist ja eine Art und Weise, wie man manchmal mit solchen Dingen umgehen kann, dass man wegguckt in der Hoffnung, dass es dann nicht passiert. Aber auch sie werden davon gehört haben, dass das gerade passiert. Da bin ich mir sicher, dass sie alles mitgekriegt haben. Auch wenn sie nicht explizit da vorne genannt werden. Und bei diesen Nachfolgern Jesu, bei den Frauen und bei den Jüngern, bei denen möchte ich heute stehen bleiben und mir sie genauer angucken. Wie muss es ihnen an diesem Tag ergangen sein? Gerade bei den Frauen schon gesagt, das waren die Frauen, das sagt die Bibel explizit, sie haben Jesus von Beginn seiner Tätigkeit an begleitet. Es waren die Frauen, die waren mit Jesus unterwegs, bei allem, was er gemacht hat. Seitdem er das erste Mal aufgestanden ist und ein Wunder vollbracht hat und gesagt hat, folgt mir nach, waren sie dabei, haben alles erlebt. Sie haben erlebt, wie Jesus Wunder vollbracht hat, wie Jesus Dinge gemacht hat, die undenkbar sind. Kranke geheilt, Aussatz weggemacht, Dämonen ausgetrieben. Sie haben sogar erlebt, wie Jesus Tote wieder lebendig gemacht hat. Sie haben erlebt, wie Jesus die Menge begeistert hat. Wie Menschen ihm nachgefolgt sind in Scharen. Die Bibel redet von 500 oder mehr, die gekommen sind, um ihn zu sehen und zu hören. Aber sie haben auch immer wieder erlebt, wie es Konflikte zwischen Jesus und den Hohepriestern gab. und wie Jesus aber auch unerwartet auf ihre Provokation reagiert hat. Sie haben Jesu Weisheit erlebt, wie er irgendwie auf jede völlig undenkbare Situation eine Lösung hatte. Wie er sie beruhigen konnte, wie er sagte, ich bin da, wie er den Sturm gestillt hat. Sie haben vom ganzen Herzen geglaubt, dass Jesus der erwartete Messias ist, der Sohn Gottes. Sie haben ihre Häuser verlassen, ihre Familien verlassen, sind ihm nachgefolgt deswegen, mit ihm umhergezogen. Und zwischendurch sagt Petrus ja auch, du bist der Messias. Also da ist Glaube in ihrem Herzen gewesen. Du hinterlässt nicht dein Haus und gehst jemandem hinterher, wenn du nicht glaubst, dass das, was er sagt, wahr ist. Sie haben zutiefst geglaubt, sie haben alles stehen und liegen lassen, sind ihm hinterhergegangen. 3 Jahre ungefähr. Und dann kommen sie zu diesem Tag. Und jetzt hängt Jesus da am Kreuz und stirbt. Wie müssen sie sich gefühlt haben? Was für eine Täuschung muss da gewesen sein? Ein Gefühl von Verrat vielleicht, Hoffnungslosigkeit, Angst, Trauer um Träume. Sie haben doch miteinander geträumt, wie Jesus als Messias regiert. Die Bibel erzählt, wie sie miteinander darüber diskutieren, wer an der rechten Seite von Jesus sitzt. Sie haben da miteinander geträumt, auch mit beim Herrscher dabei zu sein, groß zu sein. Auch die Trauer um einen Freund. Jesus war ihr Freund. Das muss der schlimmste Tag in ihrem Leben bis dahin gewesen sein. Denn das, was passiert, was nicht passieren darf, das ist tatsächlich passiert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es Zweifel ausgelöst hat. Zweifel, ob Jesus wirklich Gottes Sohn ist, wenn er da jetzt hängt. Ob er wirklich der Messias ist. Ob das, was sie hinterhergefolgt sind, wo sie ihr Leben für gegeben haben, ob das wirklich wahr war. Ob ihr Glaube Sinn macht. Und wir können uns die Geschichte inzwischen durchlesen und wir wissen, dass es Ostersonntag gibt und können sagen, ach, wartet 3 Tage, dann wird alles wieder gut. Aber in dem Moment, wo sie da stehen am Karfreitag, da wussten sie das nicht. Man kann sagen, sie hätten es ahnen können, Jesus hat versucht, sie zu warnen. Aber in ihren Reaktionen merken wir, sie wussten es nicht. Sie standen da, mit ihrer Trauer, mit ihrer Enttäuschung, mit ihren Zweifeln. Und sie wussten nicht, dass Ostersonntag kommen wird. Vielleicht haben sie noch eine kleine Hoffnung gehabt, dass es doch noch irgendwie was passieren könnte, weil Jesus ist ja doch irgendwie noch Jesus. Aber die Gewissheit, dass wo wir heute hier stehen und sagen, ja, da ist ja dann Ostersonntag, das hatten die nicht. Ich denke, dieses Gefühl, in dem die Jünger da stehen, dieses Gefühl von, es ist etwas passiert, was nicht passieren durfte, die Enttäuschung und den Zweifel, der mitkommt, das ist etwas, was wir heute auch noch erleben können. Ja, wir wissen, dass Ostersonntag da gewesen ist, aber das sind andere Dinge in unserem Leben, wo wir an einen Punkt kommen können, wo wir uns denken, das darf nicht geschehen. Und doch geschieht es. Wie jemand verstirbt, wie eine Krankheit hineinkommt, wie Beziehungen zerbrechen, wie Streit entsteht an Orten, wo man denkt, da darf doch kein Streit entstehen. Und wo wir merken, dass wir menschlich reagieren, weil unsere Erwartungen, wie etwas sein sollte, nicht erfüllt werden. Und wie wir dann da stehen und merken, das macht, also erstmal ist man enttäuscht, Erstmal steht man da und fragt sich, was soll das? Wie kann das passieren? Man fragt sich, macht das noch Sinn? Und man kommt in Zweifel. In Zweifel darüber, vielleicht auch, wie Gott das zulassen konnte. Zumindest in Zweifel darüber, ob das, was man geglaubt hat über Gott, ob das so stimmt. Man kommt in Fragen, wie Gott, wie konntest du das zulassen? Meinst du es wirklich gut mit uns? Bist du wirklich der, der du sagst? Wie kann so etwas geschehen? Wo bist du? Ich glaube, solche Fragen, solche Zweifel kann jeder Christ irgendwann mal erleben. Darf man als Christ solche Zweifel erleben? Ich denke, sie sind menschlich. Also ich weiß, früher gab es die Ansicht, ein Christ darf nie zweifeln, auf gar keinen Fall. Dann bist du schon fast vom Glauben abgefallen. Ich glaube, das ist gefährlich, wenn wir uns das Zweifeln verbieten und die Zweifel zur Seite verdrängen, als ob das nicht sein darf. Dann kommen wir in eine Geistlichkeit, die aber irgendwo, wo das Fundament am Brecheln ist. Das sollten wir nicht machen. Es ist menschlich, dass Zweifel manchmal auftauchen. Es ist menschlich, dass wir uns enttäuscht fühlen, weil wir Erwartungen haben, ob die jetzt gerechtfertigt sind oder nicht, ist die andere Frage. Ob wir mit so einer Erwartung an Gott rankommen dürfen oder nicht, ist eine andere Frage. Aber dass Menschen enttäuscht sind, dass wir als Menschen manchmal enttäuscht sind, das ist normal, das ist menschlich. Dass wir als Menschen manchmal an den Punkt kommen, dass wir uns fragen, passt das so? Macht das so Sinn, wie es gerade läuft? Ist auch menschlich. Und das passiert auch nicht nur im Glauben, das passiert, glaube ich, in vielen Bereichen unseres Lebens. Das kann man im beruflichen Alltag, dass man mal an den Punkt kommt und sich fragt, passt der eigentlich zu mir, der Beruf? Oder muss ich was verändern, damit ich fröhlicher in meinem Beruf bin? Es kann im familiären Alltag passen sein, dass man sich fragt, so wie wir gerade Familie leben, wie wir Ehepaar sein leben, wie wir Rollenaufteilung etc. leben, bin ich okay damit oder muss ich was verändern? Und wenn sich was verändert, heißt das ja nicht immer, dass es gleich weg ist. Also zu sagen, ich verändere etwas in meinem familiären Alltag, bedeutet nicht, ich lasse mich scheiden. Man kann auch etwas verändern, dass es was Gutes, Positives hinausbringt und hervorbringt. Und ich glaube, solange Zweifel uns dazu bringen, Dinge zu reflektieren, zu hinterfragen und dann etwas Gutes hinausbringen, einen neuen Glauben, der festeren Bestand hat, der vielleicht viel mehr begreift, wer Gott ist, weil man vorher Dinge noch nicht verstanden hat, weil man Erwartungen an Gott hatte, die ungerechtfertigt sind, weil Gott immer noch Gott ist und nicht unser Wunschautomat, der macht, was wir wollen, dann sind Zweifel okay. Aber die Bibel warnt uns auch davor, dass Zweifel gefährlich sind. In Jakobus 1, Vers 6 heißt es, wer bittet, darf voller Glauben bitten und nicht zweifeln. Denn wer zweifelt, ist eine Welle, die vom Wind im Meer hin und her getrieben wird. Zweifel können einen schwimmen lassen. Und wenn man in seinem Glauben schwimmt, dann wird es gefährlich. Wenn man schwimmt und nicht mehr weiß, in welche Richtung man gehen soll, wenn man nicht mehr weiß, wo der Boden unter den Füßen ist, wenn man nicht mehr weiß, worum man eigentlich noch glauben soll und sich festhalten soll, dann wird es gefährlich. Wenn Zweifel Glauben zerstören, dann sind sie nicht gut. Und die Zweifel sollten wir wegschieben, sollten wir wegdrücken von uns. Wie geht man also mit Zweifeln gut um? Wie sind die Jünger damit umgegangen? Viel sagt uns die Bibel nicht, aber eine Sache können wir lesen, sie sind zusammengeblieben. Sie sind nicht jeder in sein eigenes Haus und seine eigene Familie zurückgegangen, sondern sie sind zusammengeblieben, weil nachdem Jesus auferstanden ist, geht er in ihre Mitte, während sie hinter verschlossenen Türen sitzen. Das heißt, sie haben sich nicht getrennt, sie sind als Gruppe geblieben, haben als Gruppe gewartet, haben sicherlich auch als Gruppe getrauert und darüber geredet und sich gefragt, wie kann das sein? Haben das Gespräch miteinander gesucht. Und das Zweite ist, sie haben den Glauben nicht aufgegeben. Denn als Jesus dann kommt und sagt, ich bin es, sagen sie nicht, nee, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Du hast mich enttäuscht. Du bist ans Kreuz gegangen, du hast dich nicht gerettet, du hast uns nicht gerettet, lass mich in Ruhe. Sondern sie haben sich darauf eingelassen, dass es anders läuft, als sie sich erhofft haben. Und als Jesus aufgetaucht ist und sagte, ich lebe, haben sie sich darüber gefreut. Hat ihr Glauben eine neue Größe und eine neue Hoffnung gekriegt, die vorher nicht da war. Aber auch eine neue Tiefe, weil sie jetzt noch viel mehr verstanden haben als vorher. Also das sind zwei Dinge, glaube ich, die wir lernen können von ihnen. Das eine, was wir lernen können, ist, im Gespräch mit anderen Christen zu bleiben, sich nicht von der Gemeinschaft der Christen zu separieren und zu sagen, ich kläre das mit mir selber, weil ich kläre das mit mir selber, endet nie gut, sondern immer wieder in Gespräch mit anderen Christen zu gehen, in Gottesdienst, in Hauskreise, wo auch immer man weiß, da kann man drüber reden. Da kann man auch Zweifel mal offen äußern und die anderen helfen einen, da mal durchzudenken. Und ermutigen einen. Die anderen werden einen nicht wegschieben von Gott, sondern werden einen ermutigen, auf Gott weiter zuzugehen und dran zu bleiben. Und ich glaube, das Zweite, was wir lernen dürfen, ist, den Glauben nicht aufzugeben. Trotzdem festzuhalten. Auch wenn man sagt, ich verstehe es gerade nicht. Ich weiß es gerade nicht. Ich zweifle gerade. Ich kämpfe gerade ein Stück weit, aber ich bleibe dran. Gott wird irgendwann mir irgendwie eine Antwort geben auf meine Fragen. Vielleicht ein bisschen anders als erwartet. Und das bedeutet, dass man den Zweifeln auch nicht zu viel Raum gibt. Also ich habe am Anfang gesagt, sie einfach zur Seite zu verdrängen, zu sagen, die darf ich nicht haben, das ist nicht sinnvoll. Aber ihnen ganz viel Raum zu geben und ständig drüber nachzudenken, ist, glaube ich, ebenfalls nicht sinnvoll. Sondern weiterhin in der Bibel zu lesen, weiterhin Gott zu fragen, okay, was hast du für mein Leben zu sagen? Das hilft. Wenn wir auch eins in der Bibel lesen können, dann ist das die Geschichte von dem Mann, der mit seiner Tochter zu Jesus kommt und sagt, hilf meinem Unglauben, hilf mir, ich schaffe es gerade nicht selbst zu glauben. Das ist etwas, was wir auch machen können. Wir können zu Jesus kommen, wir können sagen, hilf mir in meinen Zweifeln, hilf mir in meinem Unglauben, den ich gerade habe, weil ich will glauben. Ich kann es gerade nur selber nicht. Und ich bin mir sicher, er wird antworten. Was wir auch machen können, ist ein Stück weit abwarten. Das ist das, was die Jünger machen mussten. Mussten ein bisschen abwarten bis Ostersonntag und dann kam Ostersonntag und dann sah die ganze Geschichte schon wieder anders aus als Karfreitag. Manchmal lohnt es sich auch einfach mal Geduld zu haben und zu sagen, ich sehe Gott gerade nicht, aber ich bin mir sicher, irgendwo wird er sich zeigen. Und dann werde ich es wieder verstehen, einigermaßen. Wir können uns daran erinnern, was Gott uns gesagt hat. Ich habe es vorhin schon gesagt, Jesus hatte seinen Jüngern dreimal angekündigt, dass er sterben wird. Aber die Jünger waren jedes Mal so, nee, Gott, das darf nicht geschehen. Das kann auch in unserem Leben passieren. Das passiert, glaube ich, nicht immer, aber das kann auch passieren, dass Gott uns auch Dinge erzählt und ankündigt und wir wollen sie aber nicht hören. Oder vielleicht, dass Gott uns Verheißungen gegeben hat, die wir gerade nicht sehen und an denen können wir uns festhalten und sagen, aber Gott, du hast uns gesagt, so wird es irgendwann sein. Eine Sache, die wir, glaube ich, immer machen sollten, ist, dass wir keine Entscheidungen am Tiefpunkt unseres Lebens treffen. Wenn wir gerade down sind, sollten wir vielleicht keine großen Entscheidungen treffen und besonders keine Entscheidung von, will ich mit Gott leben oder nicht, sondern versucht erstmal rauszukommen aus diesem Tief und dann kann man sich wieder Entscheidungen mit klarem Kopf treffen. Und man muss sich auch ein Stück weit eine Zeit der Trauer nehmen. eine Zeit des Verarbeitens. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber Trauer braucht seine Zeit. Trauer durchläuft verschiedene Phasen. Also wenn man ganz normal trauert um einen Menschen, durchläuft das verschiedene Phasen. Und so glaube ich, dass auch Enttäuschungen durch verschiedene Phasen durchlaufen, die man geht. Und die erste Phase ist, ich will nichts mehr damit zu tun haben, aber wenn man dann ein bisschen wartet, dann merkt man, dass man irgendwann auch in die Phase kommt von, okay, vielleicht kann ich mehr darauf einlassen, dass das, was ich wollte, gar nicht das Beste vielleicht ist. Und wenn ihr merkt, ich komme nicht weiter alleine oder mit den Leuten um mich herum, Hilfe suchen. Auch dafür sind wir ja als Pastoren da. Und so möchte ich euch zum Ende ermutigen, Zweifel gehören manchmal zum Glauben dazu, aber lasst euch nicht vom Glauben abbringen. Denn Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Amen.